Folienwissen Spezial, der Innoform-Podcast zum InnoTalk. Heute bei uns im Podcast Julian Thielen von Interzero. Julian hat Verpackungsingenieurwesen studiert, ist dann in Amerika beim Maschinenbauer gewesen und dann später in der flexiblen Verpackungsindustrie seine Sporen zu verdienen, ist nun bei Interzero zuständig auch für die Bewertung von Recyclingfähigkeit von Verpackung. All diese Themen habe ich mit ihm besprochen. Freuen Sie sich auf Julian Thielen. Ja, Julian Thielen ist mit mir hier im Podcast. Ich freue mich, Julian, dass wir uns jetzt mal auch remote zu einem Podcast verabreden konnten. Wir haben eine ganze Menge Webseminare schon zusammen an den Start gebracht. Du bist bei Interzero. Wie kommst du zu Interzero? Was hast du vorher gemacht, um bei Interzero zu arbeiten?
Ja, hi Carsten, schön da zu sein. Also ich bin von Haus aus Verpackungsingenieur. Das heißt, nachdem ich aufgewachsen bin, eigentlich nur wenige hundert Meter von einer Folienklitsche, wie wir dann immer so sagen, im Rheinland, also bei Düren, hatte ich irgendwie schon sehr früh Kontakt eben zu Kunststoffen, zu Folien und fand es immer sehr interessant eigentlich, wie selbstverständlich das Ganze war. Also zumindest als ich dann in der Phase war, wo es darum ging, sich einen Job rauszusuchen, da war die Verpackung irgendwo für ein Unternehmen notwendiges Übel, um das geliebte Produkt in den Markt zu bekommen und für einen Verbraucher gar nicht so in dem Bewusstsein angekommen, wie es heute ist. Und ich fand diese Selbstverständlichkeit dahinter kombiniert mit der unglaublichen Technik, die notwendig ist, um Verpackung herzustellen, eigentlich ziemlich faszinierend. Dann bin ich eben zum Studium erstmal mal nach München gegangen, Verfahrenstechnik Papierverpackung, da so ein bisschen teilweise Papierherstellung, aber auch Kunststoffherstellung, Verarbeitung so gelernt und dann halt den Master in Verpackungstechnik selber nochmal in Berlin dran gehangen. Und dann bin ich eben weitergegangen, bin auch in der flexiblen Verpackung dann tatsächlich geblieben, war kurze Zeit in den USA, da eher im Maschinenvertrieb, aber habe da auch die Instandsetzung von Maschinen direkt beim Kunden gemacht. Das war auch spannende Zeit, hat dann mit dem Visum nicht ganz geklappt, sodass ich dann eben auch bei einem großen Folienhersteller hier in Deutschland in die Technik gegangen bin, Anwendungstechnik gemacht habe, Standbodenbeutel, diese ganze Thematik, flexible Verpackung noch stärker rein bin. So dass ich dann aber trotzdem irgendwann zurück in die Heimat wollte, nachdem ich dann wirklich Jahre des Studiums und der Arbeit immer in anderen Städten Deutschlands, aber auch teilweise USA unterwegs war, zieht es einen dann noch zurück. Und dann konnte ich eben zu einer sehr guten Zeit, also vor 3 Jahren, als das Thema dann richtig Fahrt aufgenommen hat, hatte ich das Glück, bei Interzero anzuheuern, wo das Thema von der Verpackungsseite sehr innovativ und neu gedacht wurde, dass man hier sagt, als Recycler brauchen wir Bindeglied zu denen, die halt eben die Verpackung gestalten. Und da bin ich eben dazu gekommen, diese Abteilung mit Made for Recycling und das Produkt der Verpackungsoptimierung, der Verpackungsbewertung eben in den Markt zu bringen. Und so haben wir halt die letzten 3 Jahre über 1500 Verpackungen in der Recyclingfähigkeit bewertet und dadurch eben ein Netzwerk aufgebaut, was Verpackungshersteller und die Marke in Verkehrbringer, wie wir dann sagen, quasi so zusammenbringt.
Spannendes Thema. Interzero kennen die meisten sicherlich hier. Wir haben hauptsächlich Fachauditorium. Und dennoch ein paar Worte dazu. Die dualen Systeme sind entstanden Anfang der 1990er Jahre. Da habe ich mich tatsächlich auch schon mit flexiblen Verpackungen beschäftigt. Und da ging ein Ruck durch die Branche. Alle hatten Angst, dass nun, also als Hersteller Angst, dass nun die Verpackungen weniger würden. Das Gegenteil war der Fall, aber es wurde kontrollierter. Damals haben wir sehr viel umgestellt von Folie auf Papier. Das werden wir auch in diesem Podcast noch streifen. Welche Rolle nimmt im Moment bei den dualen Systemen denn Interzero ein und was macht ihr eigentlich genau?
Genau, den meisten Leuten ist Interzero tatsächlich bekannt von diesem klassischen dualen System. Das bieten wir an für Verkaufsverpackungen, aber auch aktuell noch viel größer für Transportverpackungen. Aber das ist eigentlich ein kleiner Teil der kompletten Dienstleistung, die wir anbieten. Also wir haben mit Ecoservice 24 bieten wir eine leichte Möglichkeit, einen Container für die Baustelle oder für den Polterabend online zu bestellen. Ganz unkompliziert und schnell. Wir entwickeln Pooling-Systeme für den Lebensmittelhandel. Wir sortieren jeden dritten gelben Sack, der in Deutschland anfällt, auf unseren eigenen 5 Sortieranlagen. Und alles, was da an Polypropylen, Polyethylen rauskommt, das geht auch in unser eigenes Werk nach Eisenhüttenstadt, sodass wir auch Rezyklate herstellen. Wenn ich dann noch anfange und sage, dass wir mit Alba direkt am Haushalt auch die Wertstoffe einsammeln, schließen wir fast den kompletten Kreis mit unseren eigenen Dienstleistungen. Und so ist es bei Interserum ein komplettes Potpourri an großen und kleinen Dienstleistungen, die alle dazu führen sollen, Ressourcen zu sparen und somit auch Klimaziele letztendlich zu erreichen. Und jetzt bezogen auf das duale System sind wir aktuell in einer Phase, wo wir uns auch neu aufstellen. Wir werden mit Interserum Plus ab dem kommenden Jahr einen neuen Ansatz des dualen Systems fahren, wo wir weg wollen von dem MeToo und billigsten Anbieter am Markt, denn die Kosten für die Sammlung und Sortierung und Verwertung von Verpackungen haben einen gewissen Mindestwert. Und diesen wollen wir transparent unseren Partnern präsentieren, auflegen und somit ein Transparenzmodell schaffen, an dem aber auch unsere, also die Inverkehrbringer, so sagen wir so schön im noch behördlichen Deutsch, was davon übrig bleibt, die können wirklich Partner werden. Also stille Teilhaber an der Interzero Plus und somit sich Zugang auch zu den Materialströmen und den Rezyklaten sichern. Und das vor dem Hintergrund der aktuellen Kunststoffknappheit, Preissteigerung, aber auch zukünftigen Run auf Rezyklate einfach ein komplett neuer Ansatz. Und da wollen wir eben die großen Inverkehrbringer ansprechen und sagen und quasi das Ticket anbieten in die Kreislaufwirtschaft und nicht nur einfach zu sagen, okay, ich aus der Lizenzpflicht wird quasi ein aktives Teilhaben und Vorantreiben, weil das Thema ist nicht mehr etwas, was irgendwo im Controlling rumliegt, die Lizenzierung, sondern das kommt, ist ein Nachhaltigkeitsthema, das ist ein Marketingthema, das ist ein verpackungstechnisches Thema und deshalb bei den großen Brands einfach komplett auf der ganz oben auf der Agenda ein Megatrend, den wir eben damit bedienen wollen.
Ganz genau. Ich kann das also auch bestätigen. Die großen, gerade Brand-Owner, aber auch sogar Private-Label haben das als strategisches Ziel natürlich, da auch einzugreifen in diese Recycle-Fähigkeit, nennen die es oft, aber auch in die Stoffströme. Und da hast du eben spannende Themen angesprochen. Bevor wir jetzt in die Technik zu sehr einsteigen, nochmal so ganz profane Fragen, die wir immer wieder ja auch in den öffentlichen Medien hören und die uns selber als Verpackungsexperten immer wieder gestellt werden. Und wir haben ja gerade eine neue Reihe gestartet, Did You Know? Und jetzt frage ich dich mal, Did You Know? Gehört Papier überhaupt in den gelben Sack?
Ja, ganz klar, unter gewissen Umständen ja. Also Papier, Papier, reines Papier, wo man wirklich Kartonagen, solche oder Wellpappe, das gehört alles definitiv in den ins Altpapier. Sobald wir aber in dem Bereich unterwegs sind, wo wir eben Beschichtungen haben und Papierverbunde, diese gehören in den gelben Sack entsorgt, werden da eben auf Sortieranlagen dann sortiert und dem Recycling zugeführt. Aber da auch ganz klar, solche Papierverbunde werden deutlich schlechter recycelt als verglichen jetzt mit einem normalen Kartonage oder einem Wellpappbox. Also ja, kommt immer genau darauf an, was ist neben Papier noch an der Verpackung.
Genau. Wenn ich jetzt als Konsument also meine Papierverpackung beschichtet in den Papiercontainer entsorge, ist das auch keine Todsünde? Die holt ihr sowieso auch mit ab oder wie muss ich das verstehen?
Die holen wir, die wird aktuell noch abgeholt, aber es ist mal spannend zu sehen, wo sich das zukünftig hin entwickelt. Denn wir haben eigentlich eine sehr hohe Qualität vom Altpapier in Deutschland und wir sehen ja sehr viel Entwicklung hin zu diesem Papier verbunden. Und wenn diese zunehmend in den Altpapierstrom kommen, kann das natürlich die Qualität des Altpapierstroms heruntersetzen. Also heute spricht ja die Papierindustrie vom größten Problem des Pizzakartons aufgrund Fettresten, Käseresten, die drin sein können. Ich sehe halt mit solchen Entwicklungen auch kommen, dass so eine generell die Organik im Altpapierstrom zunimmt. Und dann muss man einmal sehen, ob die Qualität des Papierrecyclings im reinen, in der blauen Tonne auch weiterhin so aufrecht bleibt.
Ihr spricht vom kunststoffbeschichteten Papier, Kritiker sprechen vom papierbeschichteten Kunststoff. Es gibt eine große Debatte auch über die Gehalte, die an Kunststoff dann im Papier drin sein können. Oft kommen Papierverpackungen nicht aus ohne versteckten Kunststoff, sei es mit Imprägniermittel, dünnen Beschichtungen, Lacken oder Ähnlichem. Wie seht ihr das als Recyclingfachleute? Wo geht da die Reise hin?
Ja, also sobald es in den Bereich von Materialmix geht, ist im Recycling sind die Probleme gegeben. Probleme in der Sortierung und im nächsten Step, selbst wenn ich es korrekt sortiert bekomme, kann ich immer nur einen Stoff immer zurückgewinnen. Da gibt es gerade in dem Bereich von Papier natürlich welche, die machen es sehr gut. Da werden enorme Gelder in die Hand genommen, um Papiere auch mit teilweise wasserlöslichen Beschichtungen zu versehen, die im Recyclingprozess dann auch nicht stören und auch dafür sorgen, dass das Papier hochwertig recycelt werden kann. Dann gibt es aber natürlich auch die Alternative, wo einfach hingegangen wird, man nimmt die Verpackung, wie sie heute ist, sei es auch ein PET-PE-Multilayer, macht außen drauf nochmal eine schöne PE-Papierschicht, damit es für den Verbraucher erstmal nachhaltig aussieht und nachhaltig anfühlt. Und das ist dann etwas, was absolut im Recycling nicht mehr funktioniert. Also da will sich keine Papierfabrik eigentlich mit beschäftigen. Und so gehen da auch Mengen nicht ins Recycling.
Umso wichtiger, dass auch Markenartikel und vor allen Dingen auch die Private Labels mitdenken und auch geschult werden. Das versuchen wir ja auch. Wenn wir jetzt mal in die Schokolade gucken. Mein Opa erzählt mir immer, es war doch so ein großer Fortschritt, dass wir damals aus der Papierverpackung raus sind mit der Schokolade, rein in die Verbundverpackung, erst mit Aluminium, später rein in Kunststoffverpackung. Also der findet das jetzt schade, dass es wieder zurückgehen soll in Papier, weil er sagt, das schmeckt nach Papier. Diese Probleme hat man ja gelöst. Aber du würdest sagen, aus Entsorgungssicht, ist egal, ob Kunststoff oder Papier, Monomaterial habt ihr lieber, kann man besser entsorgen und besser wiederverwenden.
Richtig, genau. Da kann man eindeutig zusortieren, da kann man eindeutig die Technologie drauf auslegen und somit kann man auch am ehesten wieder ein hochwertiges Rezyklat oder eine hochwertige Papierfaser rausgewinnen.
Und das ist ja auch der Wunsch aller Kunststoffleute, da arbeiten viele dran. Jetzt gucken wir mal in die Kunststofffraktion. Papier haben wir verstanden. Unser beider Steckenpferd sind ja die Standbeutel unter anderem, weil es einfach eine tolle Verpackung ist und sich auch wirklich ökologisch und ökonomisch für viele einfach als Idealverpackung anbietet. Ich weiß, dass du auch in vielen Projekten involviert warst, wo Monomaterialien und Multimaterialien für Standbeutel untersucht wurden. Der Klassiker ist ja Polyester PE, 1250, 1280 µ PE, also 12 µ PET, 80 µ PE, sowas in der Richtung. Und die neuen Trends sind ja rein polyolefinische Beutel. Worin sind da die Vorteile, wenn ich Richtung Monomaterial gebe? Was bringt das eigentlich?
Na, es ist letztlich das, was wir vorhin über Papier besprochen haben, kann man eigentlich auch so ummünzen auf ein PET-PE-Multilayer oder PET-PA-PE-Multilayer, dreilagig, wenn es auch sein muss. Ich kann als Recycler immer nur einen Stoff zurückgewinnen. Ich müsste einen spezifischen Prozess haben, wenn ich jetzt nur PET-PE quasi in eine Fraktion generiere, dann müsste ich einen spezifischen Prozess haben, um dann alles wieder voneinander abzutrennen. Es ist nicht so möglich im Recycling, aber es ist unbezahlbar. Und so ist es auch hier notwendig, quasi auf ein Material zu gehen. Wir sehen das aktuell ganz klar, wie du sagst, rein polyolefinisch, dass man versucht, dieses Temperaturdelta, was ich eigentlich zur Herstellung einfach brauche, was PET-PE mir ein Maximum gibt. Da kann ich auf der Maschine in den schnellsten Geschwindigkeiten fahren, draufbraten, das verzeiht mir sehr viel. Und dieses Fenster wird natürlich immer kleiner. Beim PP-PE bin ich da bei wenigen 10 Graden. Und das ist eben das, wo wir dann besser sagen können, okay, das können wir, weil es rein polyolefinisch ist, aktuell schon besser recyceln. Aber ist natürlich auch nur zu sehen als Brückentechnologie. Also dieses, wenn wir von diesem reinen PO, wo wir schon ein engeres Fenster haben, das erstmal auf die Anlagen zu bekommen, um das quasi verarbeiten zu können, ein bisschen mehr Erfahrung zu bekommen, wie verhalten sich die Siegelbacken, das alles Learning, das stattfindet, um dann im nächsten Prozess oder im nächsten Schritt, und das sehen wir jetzt auch schon, reines PP, reines PE, die Beutel noch herzustellen, weil dann habe ich auch reine Materialströme. Und das geht so ein bisschen hinterher mit dem, was auch auf Sortieranlagen besteht. Es gibt heute auf vielen Sortieranlagen in Deutschland, aber auch auf vielen oder gerade dann in Europa eben noch Anlagen, wo diese Fraktion MPO, gemischte Polyolefine, quasi generiert werden. Ist ein bisschen der Hintergrund. Auf der Sortieranlage hat man sonst angefangen am Anfang mit sogenannten Ballistikseparatoren erstmal formstabil und flexibel voneinander zu trennen. Und dann fokussiert man sich erstmal auf das, was bringt Masse. Ja, im Recycling geht es um Masse. Und der Eimer ist schwer, der Eisbecher ist schwer. Das hole ich mir dann alles raus. Und relativ wenig flexibles Material. Ne? Du zeigst ja jedes Jahr auf neue, wie die Mengen flexibler Verpackung steigen. So, und deshalb steigt auch die Not im flexiblen Strom eben auch rein zu sortieren. Auf unseren Sortieranlagen, der Alba, wir kennen dieses MPO in dem Sinne nicht. Wir sortieren immer auf Materialbasis. Das heißt, ein Babyfood-Pouch aus PP oder PE würde auch zum formstabilen PP-PE sortiert werden. Und damit sind wir quasi schon mal einen Step voraus, weil wir dann in dem Fall ja auch immer uns ein bisschen, wenn wir Polyolefin dazu holen, natürlich auch immer ein bisschen PP im PE-Strom haben und umgekehrt. Aber das wird weitergehend immer noch verbessert, sodass wir jetzt hier mit diesen Brückentechnologien auf Polyolefin-Basis sehr viel üben können, um morgen reines PP, reines PE in der flexiblen Verpackung zu haben.
Okay, verstanden. Aber gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Wir als Werkstoffingenieure, zu denen ich mich ja auch zähle, haben ja mal gelernt, ganz wichtig, reines Material für Verpackungsmaterialien, der MFI muss stimmen, die Dichte muss stimmen und. Was genau, wie genau macht, stellt ihr das sicher, dass eure Regenerate auch nah, möglichst nah an die Virgin-Materialien rankommen? Und wie nah seid ihr wirklich dran? Kann man das irgendwie beziffern?
Genau beziffern lässt es sich so nicht. Wir versuchen natürlich immer, unsere Rezyklate auf Kundenwunsch maßzuschneidern. Das heißt, wir bekommen die Anforderungen, sei es der, also das ist hauptsächlich genau der MFI, auf den wir dann ein Rezyklat hin entwickeln. Und das wird dann auf Basis dieses Gemisches, also auch innerhalb eines balance-formstabilen PE, ist natürlich jede Anwendung dabei und damit auch eine weite Range von MFI. Das heißt, da kann man eher von Mischungen quasi der Chargen und weiteren Additivierungen diesen MFI einstellen. Und so versucht man sich dann langsam an die Kundenwünsche heranzutasten, sodass man genau die Kundenanwendung auch trifft. Und dazu kommt dann noch das Problem, da muss man noch einen Farbton treffen alle diese Gegebenheiten. Womöglich Witterungsbeständigkeit, ne, Antistatikeffekte, das alles, was man noch mit dem Kunststoff nebenbei erfüllen muss.
Wir haben jetzt gesprochen über die Rezyklate. Die dürfen im Moment ja noch nicht eingesetzt werden für Lebensmittelverpackung, außer Rezyklate aus Polyester für zum Beispiel Polyesterflaschen. Das ist eine Ausnahme. Polyolefine bisher in Deutschland zumindest und auch in großen Teilen Europas, in England gibt es eine Ausnahme, aber gehört ja nicht mehr zur EU, dürfen wir es ja noch nicht einsetzen. Wie siehst du das in naher Zukunft? Denkst du, da wird sich was ändern, dass man auch Polyolefine für Primärverpackungen für Lebensmittel wieder zurückführen kann oder zeichnet sich da noch nichts ab?
Das sehe ich in kurzer Zukunft noch nicht zu kommen. Also wir haben immer noch sehr viele Anwendungsmöglichkeiten, die wir erstmal mit der Technik, wie wir sie heute haben, auch im Nicht-Lebensmittelbereich erschließen müssen. Es ist auch, wie gesagt, alles eine Kostenfrage. Und wir bewegen uns mit den Technologien, wie wir heute arbeiten, so gut wir auch sind und so hoch wie gerade der Preis für Virgin-Material auch geht, immer noch darüber. Dass wir mit allen weiteren Prozessen der Preis natürlich auch steigen wird. Also die Beispiele, die du eben nanntest, die PET-Flaschen, kommen natürlich aus dem deutschen PET-Pfandstrom. Da habe ich eine quasi vom Endverbraucher eine Vorsortierung und ich kann quasi klarstellen, dass mein Eingangsstrom rein aus Lebensmittelverpackung besteht. Das Beispiel aus England, was du meinst, das sind diese Milchflaschen. Da wurde auch ein System, diese Milch-PE-Kanister aufgesetzt. Und das sind auch die einzigen Beispiele, die halt immer aus so einem eigenen System kommt. Aber wir haben heute die Möglichkeit eben, wir sind gezwungen, mit den Technologien, die wir haben, bereits mit einem sehr geringen Virgin-Preis zu konkurrieren. Und da müssen wir erstmal schauen, dass wir auch in Nicht-Lebensmittelanwendungen diese erstmal unterkommen. Und das nächste Ziel sind erstmal Kosmetikverpackungen, ne, diese Standards zu setzen. Denn die Kosmetikindustrie bedient sich weiterhin auch da den FDA-Bestimmungen für Lebensmitteltauglichkeit. Und davon ist man gerade dabei, sich zu lösen, eigene Standards zu setzen, dass man nach und nach Reinigungsmittel, dann sogenannte Rinse-Off-Produkte, also alles, was ich kurz auf der Haut habe und dann runtergeht. Und dann kommen wir in die Bereiche, was bleibt auf der Haut, was zieht ein. Und dann kann man sich peu à peu quasi auch daran geben.
Also ist denkbar, dass es dann irgendwann von euch für spezielle Märkte zertifizierte Regenerate, Rezyklate, was sagt ihr eigentlich dazu? Wie heißt eigentlich der Fachausdruck dann anbietet?
Das ist ein Rezyklat oder ein Sekundärrohstoff.
Alles klar. Oh. Und den würdet ihr dann, sage ich mal, für Pharma, nicht vielleicht, aber für Lebensmittel und dann irgendwann auch für verschiedenste Märkte ja eigentlich, nicht nur für Food, sondern auch für Non-Food-Bereiche dann spezifizieren. Wäre das Ziel oder sagt man, nee, pass auf, wir haben hier drei Grades, das eine ist für Lebensmittel, das andere ist für Kosmetik und das dritte ist für Non-Food oder wie in welche Richtung wird das gehen?
Genau, also heute hat man lediglich einen Standard Food, Non-Food und diese Zwischenbereiche, die müssen erschlossen werden. Also da gibt es gerade runde Tische, Kreise, die diese Standards setzen, dass wir sagen können, okay, Kosmetik, Waschputzreinigungsmittel, Rinse-Off, diesen Bereich. Und da muss man Standards setzen und diese könnten wir uns dann auch eingliedern.
Gut, wir haben jetzt viel über Recycling gesprochen, aber was für Recyclingverfahren meinst du immer? Im Moment sind wir dabei, chemisches Recycling wird viel diskutiert. Ich habe gerade wieder bei LinkedIn einige Beiträge gelesen, da stehen dann manchmal die Haare zu Berge. Dann gibt es dieses Lösemittelverfahren, das zählt, glaube ich, tendenziell eher zum mechanischen Recycling und ihr seid ja stark beim mechanischen. Ne? Also was setzt ihr eigentlich ein? Wie geht das?
Genau, also wir sind mit unserem Werk in Eisenhüttenstadt 100% in Post-Consumer-Recycling auf die mechanische Art und Weise. Das heißt, wir machen das, was, was letztlich von der Energiebilanz und von der Technik das simpelste und auch das aktuell am weitesten entwickelte ist. Klar, da gibt es auch Optimierungspotenziale, die werden auch kommen. Da ist man auch irgendwo natürlich am Anfang. Aber wir, lediglich, wenn ein Ballen sortierter PP-Verpackung quasi bei uns ankommt, wird das Ganze erstmal zerkleinert über eine Wäsche quasi von Joghurtresten, allen Inhalten befreit, Etiketten werden versucht abzuwaschen und da wird in dem gleichen Prozessschritt auch versucht, nochmal von PP weitere Kunststoffe und Papier abzutrennen, ganz leicht über die Dichte. Ne, das PET-Etiketten gehen nach unten aufgrund der Dichte und somit wird das Ganze weiter aufbereitet, es findet nochmal eine Filtration statt, sodass am Ende durch das Recompounding, das Zugeben von weiteren Additiven und womöglicherweise Compatibilizern, dass man somit ein spezifisches und maßgeschneidertes Rezyklat wiedergewinnen kann. Rein auf die mechanische Art und Weise.
Mhm. Jetzt würde ich ganz zum Schluss gerne nochmal so ein bisschen auf das politische Thema kommen, weil wir sind natürlich, ich selber seit 1990, seitdem ich in die Verpackungsindustrie gegangen bin, in der Schusslinie. Wir machen immer etwas, was eigentlich keiner haben will, beziehungsweise was man angeblich nicht braucht. Wir als Verpackungsexperten sagen uns aber gegenseitig immer das genaue Gegenteil, dass Verpackung ganz wichtig ist, ist ein Indikator für Wohlstand, sichert Arbeitsplätze nicht nur, sondern auch Nahrungsquellen und. Also was für einen Einfluss hat Fridays for Future und diese ganze Politikdiskussion auf Entscheidung von Interzero und letztendlich vielleicht sogar auf die ganze Verpackungsindustrie? Kannst du dazu auch was sagen?
Ja, ist ein bisschen natürlich auch das, was letztlich in Interzero Plus bei uns mündet. Dass einfach das Thema, dass diese Selbstverständlichkeit der Verpackung aber viel mehr zum Hauptaspekt des täglichen Doings bei Brands und den großen Marken einfach kommt. Weil die gehen hin, Greenpeace, alle großen NGOs und halten natürlich den Marken vor, was sie dort tun. Und die sind unglaublich erfolgreich damit. Und so gibt es halt von jedem großen, also gibt keinen da draußen, der halt nicht mehr sagt, bis 2025 will ich auf 100% recyclingfähig umgestellt haben. Was auch immer das heißen mag mit diesem Versprechen. Das kann jeder nochmal für sich selber da definieren. Aber das ist eben das, wodurch das komplette Thema nachhaltiges Verpackungsdesign, also das Verpackung so zu gestalten, dass sie eben optimal sortiert oder auch erstmal entsorgt werden können. Es muss ja auch erstmal ersichtlich sein für einen Verbraucher, wie ich es entsorge, wie ich es womöglich voneinander trenne, Komponenten voneinander löse, Mülltrennung, wie es entsorgt, sortiert und recycelt werden kann. Und das ist einfach, warum das Thema, diese Verpackung aus dem kaum gesehen werden, notwendigen Übel, hin zu einer elementaren Rolle bei dem Image eines Produktes zugebracht wurde.
Wir haben ja eigentlich im Moment vorwiegend in den öffentlichen Medien zwei Dinge. Das eine ist CO2 und Klimaerwärmung. Und in den gleichen Topf wird geworfen die Verpackungsindustrie mit Verpackungsmüll und Marine Littering, also Plastik im Meer und so weiter. In einem anderen Podcast haben wir gestreift, dass das Marine Littering eigentlich kein europäisches Problem sei. Wie stellt ihr euch denn diese Herausforderung? Eigentlich eilen wir doch Argumenten hinterher, die gar nicht für uns adressiert sind. Das heißt, wir können nichts dafür, dass im Amazonas Müll ins Meer fließt oder vielleicht sogar Müll-LKWs den Müll ins Meer kippen, sträflicherweise. Ihr als Interzero seid ja nun Streiter dafür, einen Kreislauf zu bilden. Geht ihr das global an? Guckt ihr sehr lokal? Oder wie sieht das aus, auch im Hinblick auf eure neue Initiative jetzt im kommenden Jahr mit Interzero Plus?
Ja, also wir sind natürlich in unserem tatsächlichen Handeln gerade in Deutschland unterwegs. Das heißt, hier sind wir für Sammlung, Sortierung, Verwertung von Verpackungen zuständig. Wir haben natürlich darüber hinaus auch in China, in Hongkong erste Ansätze, wo wir auch Sortierungen von Verpackungen und von Elektroschrott übernehmen und anpacken. Aber ja, als Unternehmen, welches global tätig ist, kann man natürlich nicht nur dafür stehen, was hier in Deutschland passiert. Also eine Verpackung, die hier produziert wird, geht auch über die Grenzen hinaus weltweit. Und es müssen halt dort auch Systeme geschaffen werden zur Sammlung, zur Sortierung von Verpackungen. Denn das Marine Littering ist hauptsächlich ein Problem, was vor Ort passiert in diesen Ländern und muss auch dort bekämpft werden. Und da sehen wir eben auch sehr gute Initiativen, die sich halt aktiv damit beschäftigen, schon Müll zu sammeln, bevor er auch quasi in die Meere geht. Also das machen wir auch in den kommenden Wochen einmal in unserem Team hier am Rhein, dass wir eine Cleanup-Aktion machen. Denn wenn man aktuell sieht, wenn wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ich habe zum Glück 10 Kilometer den Rhein runter, wenn es ein schöner Tag davor war, ist das, was übrig bleibt, unglaublich. Und dann tut es dann immer doch sehr stark zu hören, wie über das Problem von Kunststoff und allem gesprochen wird und wie wenig doch recycelt wird, wenn man sieht, wie viel einfach auch nicht in Mülleimer geworfen wird. Und dann eben teilweise auch da. Auch der Rhein führt irgendwann ins Meer.
Also ist auch immer eine Bewusstseinsbildung dabei. Und letztendlich werfen wir den Müll ins Meer, wer auch immer wir dann sind. Aber ich habe auch gelesen, wir exportieren überhaupt gar keinen gelben Sack nach China und haben das auch wohl noch nicht getan. Sondern es sind immer Sekundärrohstoffe, die da exportiert werden. Das wird alles in einen Topf geworfen und wir müssen uns eigentlich immer verteidigen. Habt ihr denn auch mit eurem Interzero Plus vor, da mehr in die Offensive zu gehen und zu sagen, wir klären auf, bevor wir angeklagt werden? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, das ist eigentlich ein Thema der Politik?
Ja, also das ist das Transparenzmodell, welches wir mit Interzero planen. Also wir wollen allen unseren Mitgliedern oder Partnern von Interzero Plus eben diese Praktiken offenlegen und zu zeigen, wie wir handeln, wie wir sortieren, wohin das Material geht. Das ist genau das, was heute eben notwendig ist und das müssen wir auch leisten. Und wir versuchen eben auch mit Kampagnen wie Mülltrennung wirkt, also eine Kampagne aller dualen Systeme, das Thema noch weiter in das Bewusstsein der einfachen Endverbraucher da draußen. Ne? Wir sind ja in den Dunstkreis, in dem wir dann immer in unseren Kongressen miteinander sprechen oder in den Webinars, dass wir sind ja so aware darüber, wie wir eine Verpackung zu sehen haben und wo sie hingehört, aber das entspricht ja nicht der gesamten Masse. Und da versuchen wir mit Mülltrennung wirkt und den Partnern da, das sind ja auch mittlerweile gute Supermarktketten dabei, wirklich das Bewusstsein noch zu stärken. Und da freue ich mich ziemlich drauf, weil wenn ich mal so zurückblicke, ich vergleiche das irgendwie immer mit dem die Thematik der Rettungsgasse. Das war irgendwie vor ein paar Jahren ging das los, dass keiner, die Rettungsgasse war so ein Problem, wurde nicht gebildet und dann wurde in jeder Stauschau darauf hingewiesen, es wurde viel mehr darauf verwiesen. Und heute, wenn sich ein Stau bildet, da ist ja jeder stolz, der Erste zu sein, nach rechts und links zu fahren. Und das wird sich, glaube ich, hier auch weiter etablieren.
Letzte Frage hier auf meinem Zettel. Du machst dich stark dafür, auch schon beim Design drüber nachzudenken, was müssen wir bedenken, um eine recyclingfähige Verpackung zu haben. Wir haben über die Marken gesprochen, über die Private Labels. Wie kann man sich das zertifizieren lassen und was bringt einem das?
Ja, es bringt einem so gesehen etwas, dass man hier nach wissenschaftlichen Standards eine Bewertung durchführt. Dass man nicht einfach nach eigenen Kriterien sagt, okay, alles, was sich über Temperatur aufschmelzen lässt und anschließend wieder erstarrt, ist recyclingfähig, sondern dass man nach unabhängigen wissenschaftlichen Standard und in einem Labor sich die Realität der Sortierung quasi attestieren lässt. Also wir arbeiten da auch nicht mit irgendwelchen Spezifikationen, sondern wir haben eben die Möglichkeit, dass wir in unserem eigenen Labor die Rezepturen für unsere eben angesprochenen Rezyklate entwickeln, haben wir die Möglichkeit für einen ganz guten guten Preis eben auch die komplette Materialanalyse anzubieten. Mit Sortierung, mit allen Barrieren, die drin sind. Wir finden dort alles, was quasi problematisch ist und können auch das dann wieder dem Kunden zurückspielen und ihm so Brief und Siegel über die Recyclingfähigkeit geben, weil das wird teilweise vom Handel jetzt schon explizit gefordert. Und wer eben morgen kein Recyclingfähigkeitszertifikat vorweisen kann, der wird im Sommer im Discounter nicht mehr gelistet.
Spannende Sache. Ist das schon irgendwo genormt oder wird das jetzt genormt? Weil ich höre immer, da gibt es auch immer unterschiedliche Maßstäbe. Wie ist das zurzeit real? Ich habe jetzt eine Verpackung, möchte jetzt zertifizieren lassen, da gehe ich zu euch oder zu jemand anders oder zu der Behörde oder wie geht das?
Genau, kann man zu uns kommen. Wir haben in Deutschland natürlich einen gesetzlich geregelten Rahmen. Das ist der sogenannte Mindeststandard der zentralen Stelle. Dort ist für alle dualen Systeme oder jeder, der in Deutschland die Recyclingfähigkeit bewerten will, sind da die Leitplanken gegeben, wie eine solche Bewertung auszusehen hat. Sodass wir da einen gewissen Standard haben, an dem wir uns halten können. Aber weil es ein Mindeststandard ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, tiefer reinzugehen. Das geben wir auch unseren Kunden, weil wir decken die komplette Wertschöpfungskette an der Stelle ab. Wir haben ein unglaubliches Know-how darüber, was funktioniert in der Sortierung, in der Recycling. Und das wollen wir eben auch deshalb im Detail in der Verpackung noch oder dem Kunden als Information über seine Verpackung geben. Und im Anschluss dann, wenn wir auch sehen, dass etwas nicht gut funktioniert, geben wir auch entsprechende Handlungsempfehlungen, damit die Recyclingfähigkeit eben verbessert werden kann und führen quasi unsere Kunden so hin zu ja maximaler Recyclingfähigkeit des gesamten Produktportfolios und haben da natürlich auch immer im Auge, dass das gut wird. Das sind die verpackungstechnischen Leute hier bei Interzero, dass wir auch immer vom Produkt aus gucken. Eine Verpackung hat ja eine Schutzfunktion. Das ist ja nicht nur, das ist ja kein Spaß in der Freude. Das ist ja alles, um Produkte frisch zu halten, Food Waste zu verhindern. Und wenn wir eine Verpackung umstellen, dann muss das auch immer unter diesen Kriterien laufen. Und immer achten, dass das Produkt weiterhin geschützt ist. Denn der Haupt-CO2-Input ist immer im Produkt. Und dieses muss geschützt bleiben. Und das muss auch aufrechterhalten werden. Und so versuchen wir unsere Kunden eben dahin zu bringen, die optimale Verpackung für das spezifische Produkt auf den richtigen Anlagen zu geben.
Wunderbar. Mittlerweile ist es Tradition bei uns, am Ende des Podcasts noch einen Wunsch zu äußern, was man sich eigentlich für die Industrie oder für sich selber oder für jemand Drittes wünscht. Hast du da auch irgendwas auf dem Herzen, was du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, die sich ja nun doch mit Verpackung beschäftigen? Und gerade wir, die wir mit Verpackung uns beschäftigen, wir sind ja eigentlich die Einzigen, die hands-on was ändern können, ruckzuck. Wir brauchen nicht erst unbedingt einen Politiker fragen, sondern wir können einfach entscheiden zu sagen, pass mal auf, ich nehme jetzt Papier oder ich nehme Folie oder ich mache einen Standbeutel oder eine Glasflasche. Und das hat ja enormen Impact bei diesen hohen Stückzahlen auf Fridays for Future, auf unsere Umgebung, unsere Umwelt und unsere Community, wie wir zusammen leben. Hast du da irgendwas auf dem Herzen?
Ja, bitte. Alles Aktuelle einmal hinterfragen. Ich weiß, in so vielen Gesprächen, auch bevor ich schon bei Interzero war, hieß es, ja, wir müssten eigentlich mal alle unsere Materialkombinationen standardisieren. Das hat sich so entwickelt. Wir haben über die letzten 20, 30 Jahre, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Heute ist man genau an dem Punkt, man kann diese jetzt anfassen und jetzt standardisieren, weil man muss gerade jedes anpacken. Man muss jeden, sei es welche Materialkombination auch immer, diese muss angepackt werden. Da hat man durch Standardisierung ein unglaubliches Einsparpotenzial und man muss halt auch einmal hinterfragen, diese Barriere, die ich heute vielleicht drin habe, bei einem PET-Alu-PE mit dicker Aluschwarte, ist das überhaupt notwendig für meine Kondomverpackung? Ne, da geht's da auch anders? Kann ich das abspecken? Und so hat man halt enormes Potenzial, eben mit kleinen Schritten Geld zu sparen, aber auch die Recyclingfähigkeit und damit die Nachhaltigkeit der Verpackung zu erhöhen.
Schönes Schlusswort, Julian. Hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Hochinteressant. Wir werden uns im nächsten Jahr bestimmt mal wieder hören und sehen, wenn ihr live seid mit eurem neuen Projekt Interzero Plus. Ich bin gespannt drauf. Dankeschön für diese Auskunft.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke, gerne wieder.
Das war ja nun wieder der Innoforum-Podcast zum InnoTalk. Mein Name ist Carsten Schröder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wenn auch Sie einmal mein Gast oder meine Gästin sein wollen beim Innoforum-Podcast, senden Sie mir bitte eine kurze E-Mail an ks@innoforum.eu.